Ja, dass wenn man Ziele hat, auch schaffen kann, wenn man einfach den Willen hat und wenn man bereit ist, auch über Hindernisse hinauszugehen.
Willkommen zu Chaos im Kopf, dein FASD-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Berminghausen. Hier gibt es Geschichten von direkt oder indirekt Betroffenen und Informationen, die nützen, um gelassener mit FASD zu leben. In meiner ersten Interviewfolge freue ich mich auf eine Gästin, eine junge Frau, für die Hindernisse zum Überwinden da sind. Sie ist selbst von FASD betroffen und gibt mit ihrer Zwillingsschwester einen Blog heraus. Sie möchte zeigen, dass mit FASD ein ganz normales Leben möglich ist. Ich begrüße Luise Andres.
Hallo.
Hallo. Ja, schön, dass wir uns hier treffen im Internet und du dir die Zeit nimmst für ein Interview oder ein lockeres Gespräch, hoffentlich.
Ja, mich freut es auch, erstmal da zu sein.
Ja, schön. Ich habe ja kurz in meiner Anmoderation gesagt, dass du einen Blog herausgibst und da so dein Anliegen ist, möglichst zu zeigen, was das auch ein normales Leben mit FASD möglich ist. Und für dich sind Herausforderungen, die mit FASD einhergehen, eigentlich da, um sie zu überwinden. Und du hast auch gerade auf eurem Blog darüber geschrieben, dass du vor kurzem eine ziemlich große Herausforderung überwunden hast. Du hast deinen Führerschein gemacht. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen, wie du das geschafft hast?
Ja, das kann ich gern machen. Ich versuche das mal ein bisschen aus der Vergangenheit zu erzählen. Also mein Wunsch war schon sehr lange, den Führerschein zu machen. Und der Wunsch ist halt dadurch gekommen, dass ich halt meinen Sport sehr intensiv nachgehe, und zwar Tischtennis. Und da musste ich halt immer zu den Spielen hingefahren werden von meinem Trainer oder von meinen Eltern. Und da ist mir halt schon aufgefallen, dass ich einfach nicht mobil bin. Und vor 3 Jahren hatte ich dann halt schon den intensiven Wunsch, den Führerschein zu machen. Aber dadurch, dass ich da gerade meine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger begonnen habe, war mir klar, dass ich beides definitiv nicht unter einen Hut bekomme.
Ja, noch eine größere Herausforderung, ne?
Ja, genau.
Die Ausbildung, und, ja.
Ja, und dann habe ich halt erst meine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger jetzt im Juni erfolgreich abgeschlossen.
Und ja, herzlichen Glückwunsch noch dazu.
Vielen Dank. Ja, dieses Jahr 2020 ist echt für mich, aber auch für meine Zwillingsschwester ein sehr ereignisreiches Jahr und halt auch sehr erfolgreich. Und ja, zum Teil kommen wir selber nicht mehr hinterher, die ganzen Ereignisse überhaupt erstmal zu verarbeiten.
Mhm.
Genau, aber jetzt zurück zum Führerschein. Und zwar im April habe ich mich dann einfach kurzerhand bei der Fischerakademie in Gera angemeldet, weil ich gesehen habe, dass im August noch Plätze frei waren. Und ja, dann habe ich halt seit April quasi schon mich mental darauf vorbereitet und versucht schon, die amtlichen Prüfungsfragen zu lernen. Aber dadurch, dass ich halt noch in der Ausbildung war und da eben die Prüfungen anstanden und ich dafür lernen musste, musste ich den Führerschein doch noch mal ein bisschen zurücklegen und konnte halt erst intensiv im Juni anfangen zu lernen. Und ja, und habe mich dann halt so bis August versucht, fit zu machen für die, ja, für die große Herausforderung, weil ich ja den Führerschein in 7 Tagen machen musste oder gemacht habe. Genau.
Darf ich gerade noch mal eine Zwischenfrage stellen?
Na klar.
Weil FASD, ich denke, unseren HörerInnen wird das den meisten auch geläufig sein. Fetale Alkoholspektrumstörung. Wie beschreibst du das eigentlich, wenn du das ganz kurz beschreiben würdest, welche Einschränkungen das eigentlich für dich mitbringt? Jetzt auch im Beispiel der Führerscheinprüfung. Was ist da das Hindernis oder die Hindernisse?
Also für mich war es im Prinzip gar kein Hindernis, sondern eigentlich eher eine kurzzeitige Angst, dass ich das einfach vom Druck her nicht schaffe. Weil halt beim fetalen Alkoholsyndrom ist ja meistens das Problem, dass man sich Sachen einfach sehr schwer merken kann, beziehungsweise die man sich dann gemerkt hat, aber dann irgendwie am nächsten Tag wieder weg sind.
Mhm.
Aber mir ist es gar kein Problem mehr. Ich kann mir Sachen Wochen noch merken, beziehungsweise ich habe einmal mir irgendwelche Sachen angeschaut und dann sind sie drin. Also es war einfach ein langer Prozess bei mir. Also der ging nicht heute auf morgen. Das fing mit 16, 17 an, wo ich quasi den Prozess gemerkt habe, dass sich bei mir was geändert hat. Und deswegen ist es für mich halt kein Problem mehr.
So dass das für dich heute dann nicht so direkt ein Problem ist, aber eher so die Angst auftaucht, oh, vielleicht vergesse ich es ja doch wieder alles, wenn ich in der Prüfung bin.
Genau, also Prüfungsangst habe ich immer noch, aber nicht mehr so stark wie damals. Es ist einfach eher psychisch, dass ich halt noch an damals mich erinnere und dann denke, oh Gott, wenn es dann plötzlich wieder auftaucht, wäre halt bist du ungünstig.
Ja, und dann war das jetzt eine ganze Woche.
Genau.
Theorietraining und Fahrschule.
Genau. Also Montag bin ich angekommen und Dienstag fing dann gleich die erste Theoriestunde an, über 3 Stunden. Und dann halt im Anschluss gleich 3 Stunden die erste Fahrstunde.
Mhm.
Also ich war halt quasi 8 Stunden beschäftigt mit Theorie und Fahren.
Und was war schwieriger? Theorie oder Praxis?
Für mich war Theorie nicht schwieriger, aber halt einfach anstrengender dabei zu bleiben und halt nicht müde zu werden. Weil das Fahren hat mir gleich gefallen und fand ich gut.
Ja, und dann bist du direkt durch die Prüfung gekommen.
Genau, ich kann es selber noch gar nicht wirklich glauben. Ich habe die theoretische Prüfung mit 0 Fehlerpunkten bestanden.
Wow.
Und ja, die praktische habe ich dann am nächsten Tag auch beim ersten Mal gleich geschafft.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön. Und,
ja, wenn wir mal ein bisschen in deinem Leben zurückgucken. Du und deine Zwillingsschwester, ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt hatten. Ich habe es, glaube ich, in der Anmoderation gesagt.
Ich auch.
Du bist eine Zwillingsschwester.
Genau.
Und ihr hattet schon die Diagnose FASD oder ich glaube FAS auch. Das ist so die...
Genau. Die typische oder diese Standard FAS. Mhm.
Genau, schon relativ früh, glaube mit 3 Jahren oder so.
Genau, also sehr, also so gegen 3 oder mit 3 Jahren, genau.
Kannst du dich da an Situationen erinnern, vielleicht sogar aus dieser frühen Kindheit oder Kindergarten, wo du auch gemerkt hast, du hast irgendwie Hindernisse oder du tickst irgendwie anders als andere Kinder oder die spiegeln dir das?
Also Erinnerungen aus dem Kindergarten habe ich so direkt nicht. Meine Erinnerungen fangen so mit dem 6., 7. Lebensjahr an. Also als ich halt in die Schule kam, da ist uns halt gleich aufgefallen, dass wir halt kleiner waren als die anderen. Und da haben wir uns halt auch schon ein bisschen gewundert, aber mit 7 Jahren konnten wir das noch gar nicht so reflektieren damals. Aber sonst, die ersten Jahre, haben wir die Schule eher als so hobbymäßig angesehen. Also wir sind zur Schule gegangen, aber haben gar nicht gewusst, wie ernst eigentlich Thema Schule ist. Mhm. Und deswegen ist uns, glaube ich, damals noch gar nicht aufgefallen, dass wir halt schon Defizite haben in sehr vielen Bereichen.
Mhm.
Die sind uns dann doch erst so ab der 5., 6. Klasse schon intensiv aufgefallen.
Na, und was war da?
Na, so besonders in
Schwierigkeit.
Dass wir uns halt kaum konzentrieren konnten und konzentriert haben, dass wir schon auch sehr hibbelig waren und uns halt nicht so lange auf unserem Platz, also wir wollten halt nicht so lange sitzen, eher so raus und aktiv sein. Und ja, besonders im Englischen, da ging gar nichts, also haben wir sehr wenig verstanden und die Aussprache und generell das Sprechen lag uns überhaupt nicht.
Ja, das kommt mir bekannt vor. Wir haben ja auch Zwillinge. als Pflegekinder, die FASD betroffen sind oder FAS betroffen. Und gerade im Englischen war das bei den beiden so, dass auch Vokabellernen dann zu Hause eigentlich nicht mehr möglich war. Also da war der Schultag und ja, Ganztagsschule bis 3:30 oder 4 meistens schon so anstrengend, dass das eigentlich gar nicht mehr ging, dann noch irgendwie Vokabeln zu lernen oder sowas. Also da ging gar nichts mehr rein.
Das war bei uns ähnlich. Also wir haben halt Hausaufgaben oder Vokabeln lernen eher als Strafe gesehen, dass wir halt nicht mehr raus können, um zu spielen, sondern dann nochmal uns hinsetzen zu müssen, obwohl wir schon den ganzen Tag gesessen haben. Das haben wir eher als Bestrafung angesehen. Weil wir es einfach noch nicht verstanden haben, dass halt Schule dann doch auch wichtig ist und auch die Hausaufgaben dazugehören und so weiter.
Was haben denn die Lehrer verstanden?
Ja, damals hatten wir zum Glück einen ganz, ganz tollen Klassenlehrer, weil wir waren ja in einer Waldorfschule und da hat man 8 Jahre denselben Lehrer, also der für unsere Klasse zuständig ist. Und mit dem Lehrer haben unsere Eltern relativ früh gesprochen und haben halt auch über unsere Diagnose gesprochen. Und der hat uns bis zur 8. Klasse begleitet und hat alles quasi mit uns zusammen durchgestanden und es halt auch wirklich verstanden. Und das war halt unsere Rettung, dass wir bis zur 8. Klasse erstmal gut durchgekommen sind und ab der 8. kamen dann doch größere Probleme, weil wir dann halt nicht nur unseren Klassenlehrer hatten.
Ja, und ihr habt aber die Erfahrung gemacht, dass wirklich eine gute Begleitung an der Seite mit Verständnis für die Einschränkungen, dass man manchmal vielleicht eher eine Auszeit braucht, um sich wieder konzentrieren zu können oder ähnliches, ne? Oder manchmal so, dass Arbeiten in der Großgruppe schwerer ist, als in eine Kleingruppe zu gehen, wo nicht so viele Informationen so auszutauschen sind. Also das ist ja schon mal eine super Erfahrung. Das.
Ja, definitiv. Also der Klassenlehrer war für uns einfach die Bezugsperson überhaupt und einfach, wir haben an ihm gemerkt, dass er für uns da ist in jeder Situation und wir durften auch einfach rausgehen, wenn es uns zu viel wurde. Da wurde nicht groß gefragt und es war schon echt. Naja, wie schon erwähnt, einfach ein ganz wichtiger Punkt.
Und du hast eben erwähnt, dann ab 8. Klasse, 8., 9. gab es dann eher größere Probleme.
Ja, genau. Naja, da fing dann leider das Mobbing an. Weil wir da dann doch auch gemerkt haben, aber auch die Mitschüler von uns, dass wir anders sind, dass wir halt einfach immer noch kleiner waren als die anderen und dass wir einfach nicht rauchen, nicht trinken und einfach keine Partys machen und auch in Gruppen arbeiten, dass wir uns eher zurückgezogen haben und uns nicht so getraut haben, aktiv etwas mit reinzubringen. Und da wurden wir dann einfach ganz schnell ausgegrenzt und einfach gelacht bei jeder Kleinigkeit. Wenn wir uns dann doch mal in der Gruppe getraut haben, was zu sagen, wurden wir halt ausgelacht. Und es war dann irgendwann nicht mehr möglich für uns, überhaupt eigentlich in die Schule zu gehen.
Und dann? Was habt ihr dann gemacht oder eure Eltern?
Ja, wir sind natürlich erstmal nicht zu unseren Eltern gegangen, weil uns das am Anfang unangenehm war, weil wir gedacht haben, sie verstehen uns nicht, dass wir uns in irgendwas reinsteigern würden und dass wir es übertreiben. Aber irgendwann ging es dann gar nicht mehr und dann haben wir es unseren Eltern gesagt. Und dann haben sie natürlich gleich mit unseren, nicht mit dem Klassenlehrer, sondern mit den Klassenbetreuern gesprochen. Da hatten wir 2 und die haben es leider gar nicht verstanden. Und so ging es dann halt die 2 Jahre. Also wir sind dann noch bis zur 10. haben wir es zwar geschafft, noch in die Schule zu gehen, aber eigentlich nur noch mit Krampf und ja, dadurch, dass halt wirklich gar kein Lehrer mehr auf unserer Seite war, waren wir halt eigentlich, Clara war für mich da, ich war für Clara da, also meine Schwester, und wir haben dann beide uns durch den Tag gekämpft und wenn es gar nicht mehr ging, sind wir einfach rausgegangen, haben die Tür geknallt und dann, ja, also jeder Tag war ein Krampf.
Ja, bei allen Schwierigkeiten habt ihr dann ja die Erfahrung gemacht, doch da durchzukommen, ne? jetzt ja, wir mit haben, der genau. gegenseitigen Unterstützung der Schwester und
na, wir haben halt gemerkt, schon damals, wenn man ein Ziel hat und wenn man weiß, wofür man quasi auch durch schwere Zeiten geht, dass man schafft. Und unser Ziel war halt, die 10. Klasse abzuschließen, um dann halt direkt eine Ausbildung zu beginnen. Und wir wussten, dass wenn wir halt die Erfahrung sammeln mit dem Mobbing und wenn wir uns da durchkämpfen, dass wir dann auch was mitnehmen aus der Zeit.
Ja, ja, was wussten eigentlich die eure Mitschüler über eure Beeinträchtigungen oder Einschränkungen? Wussten darüber Bescheid? Wurde das irgendwie von Lehrern mal erklärt, dass ihr irgendwie in manchen Situationen ein bisschen anders reagiert vielleicht?
Ja, ehrlich gesagt wussten es nur, also unsere Klassenbetreuer und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das thematisiert wurde in der Klasse mit den Mitschülern. Ich glaube nicht, aber das ist einfach zu weit weg schon. Aber ich glaube, ja. Es wurde halt nur also unter den Lehrern gesagt. Und das ist vielleicht auch ein Problem gewesen. Aber ich bin heute der Meinung, dass man das hätte den Mitschülern erklären können, erzählen können, aber dass das Mobbing dann eventuell noch stärker gewesen wäre, weil sie dann eine Angriffsfläche gehabt hätten. Weil sie damals einfach nicht in der Lage gewesen wären, das zu verstehen.
Ja, ja, vielleicht.
Aber es ist nur eine These von mir. Mhm. Kann ich nicht beurteilen, ob es wirklich so gekommen wäre.
Ja, unsere Zwillinge haben in der Schule, die sind in eine Montessori-Schule gegangen. Und die haben da die Erfahrung gemacht, also die kannten das natürlich auch mit, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich Mobbing war, das war eher, obwohl das eine sehr inklusive Schule war und es waren noch andere Schüler mit Beeinträchtigungen dabei, dass die sich aber eher untereinander so ein Stück zurückgezogen haben dann, ne? Also dass dann Freunde auch eher welche waren mit Beeinträchtigungen, wenn auch ganz unterschiedlicher Art. Das kann auch ein Rollstuhlfahrer gewesen sein oder ähnliches so, ne? Und die haben das Glück gehabt, da einen Schulsozialarbeiter an der Schule gehabt zu haben, der die speziell dann eine kleine Gruppe mit denen gebildet hat, die, das nannte sich Freundegruppe, aber da haben die genau über solche Themen gesprochen, ne? Wie grenzt man sich gegenseitig aus oder was läuft so über die sozialen Medien manchmal für Mobbing oder was zieht man da sich für Sprüche rein und so weiter. Ne? Und das hat sehr geholfen, dieser Austausch da, wirklich offen über diese Dinge zu sprechen.
Ja, das glaube ich. Das ist auch ganz wichtig, der Austausch zwischen Menschen, die eventuell selbst betroffen sind. Oder auch andere Beeinträchtigungen haben.
Ja, und dann, also wir können jetzt nicht mehr so alle 100.000 Hindernisse deines oder eures Lebens besprechen. Aber eine große Herausforderung war dann ja noch die Ausbildung, die ihr beide, glaube ich, gemacht habt auch, ne?
Genau.
Zur Heilerziehungspflegerin. Und da seid ihr dann ja mit zwei Erfahrungen. Einerseits, dass da Betreuer an der Seite sehr hilfreich sein können und auf der anderen Seite, dass man sich mit dem Ziel vor Augen da auch durchbeißen kann. Diesen Erfahrungen seid ihr ja da reingegangen, ne?
Genau. Mhm. Na, unsere allerersten Bezugspersonen waren und sind immer noch unsere Eltern. Die haben uns von Anfang an Kraft gegeben und haben uns auch den Mut zugesprochen, dass wir unbedingt die Ausbildung noch beginnen sollen, also weil sie auch der Meinung waren, dass wir es schaffen. Aber noch eine Bezugsperson hatten wir beim Jugendamt, weil wir wurden bis zum, glaube ich, 21. Lebensjahr von denen betreut und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zu den beiden Personen, die uns da halt betreut haben.
Ja.
Und ja, die haben uns halt auch engmaschig quasi betreut und gefragt, wie es uns geht. Ja, und dann sind wir halt den Schritt gegangen. und haben 2017 mit der Ausbildung begonnen.
Mhm.
Und am Anfang war es halt schon sehr aufregend für uns, weil wir halt natürlich auch nicht wussten, wie die Mitschüler dann wieder sind. Neue Klasse, neue Lehrer, weil wir immer ja die Erfahrung gemacht haben, dass Lehrer und wir nie wirklich Freunde werden. Und das haben wir natürlich dann auch recht schnell gemerkt, dass genau die Vermutung eingetreten ist, dass die Lehrer irgendwie ein falsches Bild von uns bekommen haben. Und dann mussten wir da auch im Prinzip von Tag 1 an mit uns selbst kämpfen, dass wir da durchkommen.
Ja, das war ein Durchbeißen auch.
Genau.
Nochmal, ja. Ja, umso toller, dass ihr das beide geschafft habt.
Genau.
Ja, und aus all diesen Erfahrungen von Hindernissen und Überwindung und Durchbeißen und Hilfen und so weiter, sprecht dich mal an, also jetzt nicht euch beiden. Wir sprechen ja gerade mit dir. Also hast du ja auch eine Botschaft entwickelt, die du beziehungsweise eben ihr beiden Geschwister, Zwillingsschwestern ja auch übers Internet verbreitet, dass man doch, ja, ich weiß gar nicht, wie ist die Botschaft, dass man alles schafft oder dass man vieles schafft oder?
Ja, dass wenn man Ziele hat, die man erreichen möchte, auch schaffen kann, wenn man einfach den Willen hat und wenn man bereit ist, auch über Hindernisse hinauszugehen.
Mhm. Also sich dem Hindernis zu stellen auch.
Genau.
Ne? Und auch, ja, so wie du das beschreibst, so diese Phasen von Durchbeißen, auch das aushält, dass das manchmal auch unangenehm ist.
Genau, ne? Dass auch wenn man mal fällt, dass man dann halt auch von Stufe 1 nochmal beginnen muss, obwohl man schon bei Stufe 5 hätte sein können.
Okay, vielen Dank. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, über diese Erfahrung von Luise und ihrer Schwester Clara könnt ihr in deren Blog lesen. Der ist zu erreichen unter clara-luise-fasd.de. Und solche Links und weitere Infos findest du in den Shownotes zu dieser Episode. chaosimkopfeinwort.info. Dann /C02. Und falls du es nicht schon getan hast, trage dich in die E-Mail-Liste ein. Das kannst du direkt unter chaosimkopf.info tun. Danke für deine Aufmerksamkeit und danke an dich, Luise, für dieses Interview.
Kein Problem.
Tschüss.